1911 wurde der Internationale Verband der Chemischen Gesellschaften gegründet und Marie Curie bekam als erste Frau den Nobelpreis für Chemie. Grund genug, um 2011 zum Jahr der Chemie zu machen. Und so läuft auch die zentrale Ringvorlesung der Georg-August-Universität in diesem Sommer unter dem Titel Chemie, unser Leben, unsere Zukunft. Dabei wird über Themen wie Lebensmittel, Medikamente bis hin zu Treibstoff gesprochen. Kurz, es geht um die Bedeutung der Chemie in unser aller Leben. Hören Sie nun die Auftaktvorlesung des Göttinger Chemikers Dr. Lutz F. Tietze. Sie trägt den Titel Chemie im Alltag, Kaffee, Tee, Wein und vieles mehr.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich hoffe, dass auch bei den anderen Ringvorlesungen, die wir ja in Kürze dann weiter veranstalten werden, auch so viele Zuhörer da sein werden. Es tut mir etwas leid mit dem Licht. Ich hatte gehofft, heute wird es regnen, so war es auch vorausgesagt, aber es scheint die Sonne. Es ist natürlich eine große Ehre für mich, dass die Sonne scheint, aber die Bilder sind leider nicht so gut zu sehen, weil die Aula gerade umgebaut wird und deswegen natürlich eben keine Verdunklungen möglich sind. Wir haben ein bisschen was hervorgehängt, aber das ist natürlich nur marginal. Lieber Lutz, herzlichen Dank für die ausgesprochen netten Worte der Einführung. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt und finde es schön, dass ein Kollege sowas sagt, nicht? Wenn die eigene Familie sowas sagt, dann ist es selbstverständlich, aber wenn der Kollege sowas sagt, dann muss ja was Wahres dran sein. Herr Ackermann hat schon erwähnt, das ist eben das Jahr der Chemie und es ist ganz klar, dass wir hier eben zwei Aspekte betrachten wollen im Jahr der Chemie. Auf der einen Seite wollen wir natürlich ein bisschen Reklame machen für die Chemie, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch zeigen, dass wir nicht irgendwo abgehoben irgendetwas tun, sondern dass wir für Sie, mit Ihnen Chemie betreiben. Das ist das Wichtigste, was mir im Augenblick eben besonders ansprechend ist, dass wir letztendlich in der Lage sind, die Chemie, die eine eigene Sprache hat, auch den normalen Menschen nahezubringen. Die Sprache ist sehr angenehm. Ich habe vor vielen Jahren mal als einer der ersten Wissenschaftler auf einem nationalen Kongress in China vorgetragen. Und da waren natürlich auch sehr viele Chinesen, logischerweise. Und die haben natürlich logischerweise auch Chinesisch gesprochen. Und stellen Sie sich vor, ich habe nach diesen Vorträgen sogar Fragen gestellt. Warum? Weil ich die internationale Sprache der Chemie verstanden habe. Viel zu sehen ist nicht. Das soll so eine kleine Auswahl sein dessen, was die Chemie alles macht. Aber vielleicht kurz nochmal auf die anderen Vorlesungen. Auch das werden Sie jetzt nicht sehen, aber wir haben eben dort letzten Endes Flyer ausgelegt. Sie können also sehen, dass wir fast alle Bereiche der Chemie betrachten werden. Und Herr Ackermann hat das schon erwähnt. Chemie ist wichtig für... Sie können auch ohne diese Bilder meinen Vortrag verstehen. Sie sind nicht darauf angewiesen. Es werden auch Formeln gezeigt, die verstehen Sie sowieso nicht. Also brauchen Sie auch gar nicht erst hinzugucken. Ja, ich halte meinen Vortrag auch ohne Bilder. Aber wie dem auch sei, zur Untermalung, manchmal sind es ganz hübsche Bilder, aber Sie verstehen es auch so. Ist da was an? Ich sehe nichts. Ist das die Sonne? Oder? Ach da. Wenn ich wüsste, wo das ginge, würde ich es gerne tun. Der Mann in Grau kann den Scheinwerfer, können Sie vielleicht freundlicherweise den Scheinwerfer oben nochmal ausmachen? Vielleicht hilft das ein bisschen. Ich fürchte aber, es hilft nicht so sehr viel, weil die Sonne von oben scheint. Es war im Januar die Auftaktsveranstaltung. Hier sind also die verschiedenen Vorträge aufgelistet. Da Sie es nicht sehen können, spielt es also auch keine Rolle. Nehmen Sie bitte einen Flyer und gucken Sie sich das an. Aber es war im Januar die Auftaktsveranstaltung in Paris von der UNESCO und von der IOPAC, der Internationalen Institution der Chemie. Und dann hat Frau Merkel im Februar ebenfalls in Berlin eine Veranstaltung gemacht und sie hat die Worte geprägt, und ich darf das zitieren, Chemie braucht Zukunft und hat Zukunft. Und Sie sehen, die Bevölkerung muss der Chemie Zukunft geben und dann hat die Chemie auch Zukunft mit ihnen. Das heißt also, die Einbindung der Bevölkerung ist extrem wichtig. Und ich kann sagen, dass sich das Verhältnis der Bevölkerung, der Menschen zur Chemie immer wieder gewandelt hat. Als ich anfing zu studieren, war die Chemie das naturwissenschaftliche Fach schlechthin. Es war fast unmöglich, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Alle wollten sich Chemie studieren. Chemie war wirklich in. Und dann aufgrund von Verunreinigung von irgendwelchen Flüssen und aufgrund auch vielleicht Fehler in der Industrie hat sich die Akzeptanz der Chemie in der Bevölkerung etwas verringert. Und wir können jetzt sagen, glücklicherweise, wir haben auch natürlich Reklame gemacht, ist die Akzeptanz wieder sehr gut. Das heißt, wir haben sehr viele Studierende in der Chemie, sehr viele junge Menschen wollen wieder Chemie studieren. Und natürlich auch habe ich das Gefühl, dass die Menschen, und ein Zeichen dafür ist ja auch die große Zahl der Zuhörer, die heute hier ist, dass die Menschen wieder an der Chemie interessiert sind. Und ich darf Ihnen eins sagen, auch selbst wenn Sie der Chemie etwas ablehnend gegenüberstehen, dann verneinen Sie sich selbst. Denn Ihr Körper ist Chemie. Ihr Magen ist der beste chemische Reaktor, den wir kennen. Mit einer Syntheseleistung, die so vielfältig ist und so faszinierend ist, dass ich selbst als Chemiker immer mit Wow, wie man so schön sagt, großem Ansehen das anschaue und große Überzeugung, dass das etwas ist, was wir nachmachen sollten. Und das tun wir auch. Vieles in der Chemie wird in Anlehnung, wir nennen das biomimetisch, in Anlehnung an die Natur gemacht. Aber, und jetzt müssen wir natürlich unseren eigenen Impetus auch geben, die Chemie ist nicht nur eine Kopie der Natur, sondern wir haben auch viele Dinge gemacht, die die Natur nicht herstellen kann. Und auf diese Dinge werde ich auch eingehen. Sie werden so eine Mischung haben zwischen natürlicher Chemie und menschengemachter Chemie, obwohl das im Grunde genau dasselbe ist. Denn die Strukturen, ob natürlich in der Natur erstellt oder vom Menschen gemacht, sind identisch für eine bestimmte Verbindung. Wie kann ich Ihnen die Chemie am besten nahebringen? Die Frage ist natürlich generell, habe ich ein Problem? Nein, ich habe kein Problem, irgendetwas auszusuchen. Ich habe eher das Problem, das, was in der Natur vorkommt und das, was im Leben vorkommt, zu reduzieren. Es gibt nämlich so viel Chemie, dass ich jetzt wirklich eine Auswahl durchführen musste. Und wir sagen ja, Chemie im Alltag. Und was ist der Alltag? Wir schauen uns einfach mal eine ganz normale Familie an. Nehmen wir sie Familie Starke oder Familie Meier oder wie auch immer. Und wir wollen mal sehen, was die Familie so am Tag mit der Chemie zu tun hat. In den meisten Fällen weiß sie das gar nicht, aber in einigen Fällen, ich habe einen Chemiker dazu ausgesucht, weiß sie es doch. Und das wollen wir uns mal anschauen. Sie sehen hier also das Erste, was passiert natürlich, Sie schlafen wohlgemut, um 7 Uhr klingelt der Wecker. Und ich habe schon mal gesagt, der Wecker ist nicht Chemie, das ist Physik. Aber dann kommt die Chemie und Sie sehen hier die Chemie im Bereich des Wassers, des Waschens, im Bereich der Seife, im Bereich der Zahnpasta. Und die Zahnpasta ist wirklich ein Wunderwerk der Chemie. Denken Sie daran, dass viele Menschen früher an Karies litten und sehr früh ihre Zähne verloren. Und heutzutage hat man eben die Möglichkeit, durch einen sehr billigen, das ist eines der billigsten Medikamente, die wir haben, den Zusatz von Natriumfluorid zur Zahnpasta, eben das Apatit, Hydroxyapatit, in den Zähnen zu härten. Unsere Knochen bestehen aus dem Calciumphosphat, nennen wir als Chemiker Apatit. Und da gibt es eine bestimmte Modifikation für den Zahnschmelz, der heißt Hydroxyapatit. Und wenn wir dann eine Hydroxygruppe ersetzen durch Fluor, ja, durch ein Fluorid, dann bekommen wir eben eine Härtung des Zahnschmelzes. Und dadurch haben eben auch noch ältere Menschen wunderbare Zähne, weil die Karies keine so große Rolle mehr spielt. Kommen wir zur Seife. Und auch das ist etwas, was lange, lange bekannt ist. Sie können sie da vorne nicht sehen, aber das macht nichts. Ein Stück Seife kennen Sie alle, brauche ich nicht zu zeigen. Ja, die Seife ist etwas, was schon bei den Sumerern eine Rolle gespielt hat. Aber erst die Römer haben erkannt, wie die Seife funktioniert. Und dann so im 7. Jahrhundert nach Christus haben die Araber erstmalig Seife hergestellt. Und zwar ganz einfach, sie haben Fett genommen und mit Alkali, mit einer Base gekocht. Und daraus entstand Seife. Ja? Dieses Verfahren, so primitiv es ansieht oder sich erscheint, ist immer noch wichtig. Man nimmt natürliche Fette, setzt die mit Alkalium zum Natriumhydrox zum Beispiel und erhält dann eine Seife. Und der Vorteil solcher Seifen ist, dass sie nicht allergen sind. Das heißt, auch selbst Menschen, die also Schwierigkeiten haben mit Allergien, können diese Seife benutzen, aber bitte ohne Parfüm und sonstige Zusatzstoffe, nur das reine Natriumsalz einer entsprechenden langkettigen Fettsäure. Und die Frage ist natürlich, wie funktioniert so eine Seife? Generell kann man sagen, dass das Wasser, was wir benutzen zum Waschen, natürlich im Prinzip durch eine Seife die Oberflächenspannung verringert. Das heißt also, dieses Wassermolekül oder das Wasser ist das in der Lage, eben in kleine Kapillaren in den Geweben einzudringen. Das ist der eine Effekt der Seife. Und der andere Effekt der Seife ist, dass sich Mizellen bilden. Und Sie sehen hier ein altes Beispiel von einer Seifenreklame um 1900. Und dass sich Mizellen bilden, das sind Strukturen, die sich aus mehreren Seifemolekülen ergeben. Und die Seife ist dadurch definiert, und auch die Tenside, zum Beispiel die ganzen Waschmittel, sind dadurch definiert, dass man einen Kopf hat, der wasserähnlich ist. Man nennt das hydrophil. Und dann haben wir einen langen Schwanz, der ist fettähnlich, lipophil. Sie können sich vorstellen, dass jetzt dieser fettähnliche Schwanz mit einem riesigen Fettfleck aus Butter wunderbar wechseln wird. Ja? Aber dann ist das Ganze noch nicht wasserlöslich. Aber durch den polaren Kopf kann jetzt das Ganze eben in Wasser aufgenommen werden. Und so wird eben das bisschen Seife mit dem Dreck herausgespült und auf diese Art und Weise wird Ihre Kleidung gereinigt. Ja? Und Sie sehen hier, wenn Sie es sehen können, da ist das Fett, da ist so ein Micel rundherum, hier bei den Seifen ein Carboxylation, hier ein C18, C16 Fettsäurerest, hier eben dasselbe. Auf diese Art und Weise kann eben dieses Fettmolekül oder der Dreck eben in dieser Struktur herausgewaschen werden. Wie sieht es jetzt aus mit dem modernen Waschmittel? Seifen können nicht eingesetzt werden zum Waschen von irgendwelcher Wäsche, weil sie einen Nachteil haben. In Göttingen ist es inzwischen ganz gut, das Wasser ist nicht mehr ganz so hart. In früheren Jahren war es extrem hart. Die Damen und Herren, die schon länger in Göttingen sind, wissen das. Wir kriegen jetzt unser Harzwasser und dadurch wird das Wasser natürlich sehr viel weicher, weil es Oberflächenwasser ist. Ja, weniger Calciumsalze drin, weniger Magnesiumsalze. Und solche Ionen bilden eben mit den Fettsäuren schwerlösliche Salze, die ausflocken und dann ist natürlich die Waschfähigkeit einer solchen Verbindung nicht mehr gegeben. Und deswegen musste man also Verbindungen schaffen und 1907 Persil war das erste Waschmittel, was ohne Rubbeln wirklich automatisch die Wäsche wusch. Man musste also Verbindungen schaffen, die keine schwerlöslichen Calcium- und Magnesiumsalze bildeten. Das hat man mit Sulfonsäuren gemacht. Die ganzen Verbindungen haben aber einen Nachteil, sie sind nicht so gut biologisch abbaubar. Und wenn wir heutzutage über Waschmittel sprechen, dann gibt es drei wichtige Punkte, die wir beachten müssen. Erstens, wie schon gesagt, keine schwerlöslichen Salze. Zweitens, abbaubar durch Mikroorganismen in den Kläranlagen. Und was ganz wichtig ist, eine Nachhaltigkeit muss da sein. Das heißt, solche Verbindungen müssen aus nachwachsenden Rohstoffen aufgebaut werden können. Und das ist wiederum etwas, was wir sehr intensiv in der Chemie betreiben. Weg vom Erdöl, was natürlich eine endliche Lebenszeit hat, zu nachwachsenden Rohstoffen. Und was können wir herstellen? Wir können zum Beispiel Zucker herstellen. Wunderbar. Glucose. Sie sehen hier so ein Glucosemolekül. Und wir können aus dem Palmenöl Palmenalkohol herstellen. Das ist ein Alkohol, der 12 C-Atome trägt, Kohlenstoff gleich C, Kohlenstoffatome trägt, also lipophil ist. Und auf diese Art und Weise können wir eben solche neuartigen Tenside aufbauen, die jetzt keine Salze bilden, weil sie nur Hydroxygruppen haben, keine Säurefunktion haben, die sehr schnell abgebaut werden von Mikroorganismen, zum Beispiel eben Bakterien und natürlich die aus nachwachsenden Rohstoffen aufgebaut werden können. Wenn Sie sich noch einmal anschauen, was die Natur alles bereitstellt, es ist faszinierend. Wir haben ungefähr, hier scheint die Sonne gerade, die Photosynthese ist gerade im Laufen, ja, 1,5 mal 10 hoch 11 Tonnen pro Jahr werden in der Natur an natürlichen Stoffen, hauptsächlich primär Zuckern, hergestellt werden. 10 hoch 11, das ist eine 10 mit 11 Nullen. Und das nochmal mit Tonnen, nicht Kilogramm und nicht Pfund, sondern in Tonnen. Ja, Sie können sich vorstellen, wie groß diese Masse ist. Wenn Sie einen anderen Stoff aus der Industrie betrachten, das Ethin, dann sind es gerade mal so um und bei, ich würde sagen, 8 Millionen Tonnen, die hergestellt werden. Und das ist der Hauptausgangsstoff für die Weiterverarbeitung, für die Herstellung von anderen Substanzen, chemischen Substanzen, auch natürlich Waschmittel. So, wie sieht es denn aus? Frau Meier ist wach geworden, hat sich gewaschen, hat sich inzwischen angezogen. Herr Meier auch. Und jetzt geht es zum Frühstück. Kennt jemand von Ihnen ein Frühstück ohne Kaffee oder Tee oder Brot und Brötchen? Nein. Das ist die Voraussetzung. Mein Titel heißt ja Kaffee, Tee, Wein und vieles mehr. Ja? Und wir schauen uns einfach mal den Kaffee an. Der Kaffee ist noch gar nicht so alt und es gibt natürlich viele Geschichten über den Kaffee. Und die schönste Geschichte, die ich gefunden habe, war, spielt aus Äthiopien. Und da war ein Hirtenjunge, der hatte riesige Mengen von Ziegen. Und er wunderte sich immer, dass bestimmte Ziegen, die von einem bestimmten Strauch was gefressen hatten, den ganzen Tag lustig und fröhlich herumhüpften. Da hat er gesagt, da muss ja irgendwas dran sein. Ist also hingegangen, hat sich also diese Früchte abgepflückt, hat sie gegessen, hat sie gleich wieder ausgespuckt, schmeckten scheußlich. Die ganze Hand hat er voll, was hat er getan? Alles ins Feuer geschmissen. Und sieh da, plötzlich passiert etwas. Ein wunderbarer Duft entstand. Und zwar war das der Vorgang des Kaffeeröstens. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist die Geschichte der Kaffeebohne. Das heißt also, wir haben auf einer Seite eben die Kaffee. Das ist eine Frucht, eine Steinfrucht. Und innen drin sind die Samen. Die werden dann bei der Herstellung des Kaffees eben herausgenommen. Grüner Kaffee schmeckt nicht. Aber dann wird dieser Kaffee geröstet. Zwei Methoden gibt es. Einmal das Bratpfannenprinzip. Das andere ist im Prinzip das mit heißer Luft. Und die Temperatur spielt eine extrem große Rolle. Natürlich auch die Herkunft spielt eine große Rolle, darauf gehe ich gleich ein. Aber es ist einfach ganz wichtig, ich komme aus einer Familie, wo früher, das war eine Kaffee-Großrösterei und mein Name ist sogar danach benannt worden. Aber jedenfalls, ich kenne mich so ein bisschen mit Kaffee aus, auch wenn ich damals noch ein kleiner Bub war. Aber wie dem auch sei, Kaffee ist heutzutage extrem wichtig für das Wohlergehen der Menschen. Und ich kann sagen, Kaffee ist auch nicht schädlich. Man hat tausende von Untersuchungen gemacht über die medizinischen Vorteile und Nachteile von Kaffee. Seien Sie ganz beruhigt, Kaffee ist nicht schädlich, aber wie überall, man sollte auch nicht zu viel davon trinken. Ja? Ist immer so. Und wir können uns jetzt einfach mal anschauen, was so im Kaffee drin ist. Das Übliche, was in fast allen Pflanzen drin ist, hier sehen Sie die schöne Kaffeetasse und hier sehen Sie im Prinzip den Kaffeestrauch. Und was übrig ist, ist, dass letzten Endes Proteine drin sind, es sind Kohlenhydrate drin und es sind natürlich entsprechende Lipide drin. Wenn Sie Kaffee brühen, was machen Sie? Sie kaufen gemahlenen Kaffee oder mahlen ihn selbst. Entweder haben Sie eine Maschine oder Sie machen das altherkömmlich mit heißem Wasser. In jedem Fall nehmen Sie heißes Wasser. Damit sind Sie alle Chemiker. Das ist eine typische chemische Änderung der chemischen Tätigkeit, die wir machen, die Extraktion von Naturstoffen. Und Herr Latsch wird dann beim nächsten Vortrag etwas erzählen über Pilze. Und auch dort wird er eben einige Naturstoffe, die daraus isoliert worden sind, erzählen. Man kann Wasser nehmen, man kann auch Ethanol nehmen, man kann auch Aceton nehmen. Aber Sie sehen, das ist das Verfahren, was wir nehmen. Wir haben hier eine Hülse, da haben wir das zerkleinerte Pflanzenmaterial drin. Und dann lassen wir einfach darüber ein Extraktionsmittel Ethanol laufen und auf diese Art und Weise können wir dann eben die Inhaltsstoffe nachweisen. Und solche Inhaltsstoffe sind natürlich auch beim Kaffee nachgewiesen worden. Es gibt etwa 800 verschiedene Inhaltsstoffe. Beim Rösten kommen noch ein paar dazu, chemischer Prozess, temperaturgesteuert. Ja. Und nicht alle spielen eine so große Rolle für das Bouquet des Kaffees, aber doch sehr viele. Etwa 30 sind sehr wichtig und ich darf Sie beruhigen, bisher sind wir Chemiker nicht in der Lage gewesen, das Kaffeearoma nachzumachen. Weil die Feinheiten, die merken wir sofort. Wir können etwa 10.000 verschiedene Geruchsnuancen unterscheiden. Ja, diese Feinheiten haben wir noch nicht raus. Kommt irgendwann mal, garantiere ich Ihnen, aber im Augenblick noch nicht. Außerdem, normaler Kaffee aus Kaffeebohnen ist ja auch nicht schlecht. Und wir gucken uns jetzt mal an, was ist so wichtig im Kaffee. Sie sehen hier die Kohlenhydrate, Fettstoffe, Wasser, Eiweißstoffe, Aromastoffe, die Alkaloide. Und das ist das, warum meistens Kaffee getrunken wird, nämlich das Koffein, ein Alkaloid, was natürlich anregend wirkt. Und wer müde ist, trinkt einen Kaffee. Und auf diese Art und Weise meint er eben, dass er wieder wach wird. Seien Sie vorsichtig, der Körper gewöhnt sich daran. Die Dosis an Koffein, die Sie benötigen, über die Jahre wird immer höher, weil der Körper natürlich solche Stoffe dann auch wieder abbauen kann. Es gibt verschiedene Arten von Kaffeesorten. Arabica ist die wichtigste Art, Robusta ist eine andere Kaffeeart, ja, die völlig unterschiedlich sind. Man sieht es auch daran, dass zum Beispiel der Gehalt an Koffein der Arabica ungefähr nur um 1% liegt und bei der Robusta etwa doppelt so hoch ist. Aber kommen wir, und jetzt muss ich Ihnen leider ein paar Strukturen zeigen, aber spielt auch keine Rolle. Für die Chemiker, nicht wahr, sehen Sie hier das Koffein. Und vielleicht haben Sie früher noch mal gelernt, Thein, das ist auch Koffein, ist genau dasselbe in Tee. Das heißt also, der Wirkstoff, der anregende Stoff, Kaffee und Tee, ist derselbe. Oder Sie sehen, dass wir im Tee auch noch mehr haben, Theophyllin zum Beispiel und auch Theobromin. Und Sie werden vielleicht auch mal gemerkt haben, dass man nach Schokolade auch so ein bisschen wach wird. Denn das Theobromin ist auch im Kakao enthalten. Und viel interessanter ist auch noch für die Hundebesitzer, dass sie auf keinen Fall normale Schokolade an Hunde verfüttern sollen, weil die mit dem Theobromin nicht zurechtkommen. Das heißt, es gibt Spezialschokolade, wo das Theobromin nicht mehr drin ist. Also achten Sie darauf, damit Ihr Hund keine Magenverstimmung bekommt, keine Schokolade. Bei kleinen Kindern sollte man das auch reduzieren, aber ab und zu schmeckt es ja auch und auch bei Erwachsenen ist es ja auch nicht schlecht. Beim Kaffee spielt der Säuregehalt auch noch eine sehr große Rolle, typischerweise die Chlorogensäure. Und man ist ja natürlich effizient mit der Zeit. Wenn Sie dann eben so den Kaffee auf einer Warmhalteplatte haben und denken, naja, okay, nach einer halben Stunde kann ich den auch noch trinken, schmeißen Sie ihn weg, machen Sie ihn neu, der schmeckt überhaupt nicht mehr. Der Kaffee verliert sehr schnell sein Aroma, seinen guten Geschmack. Warum? Ganz klar, auch wiederum chemische Prozesse. Durch Luftsauerstoff, aber auch durch die Inhaltsstoffe untereinander. Das wäre jetzt so eine Teeplantage, Malaysia. Und wie sieht es jetzt beim Tee aus? Beim Tee gibt es im Prinzip nur eine Teepflanze. Ich habe das auch sehr spät erst gelernt. Es gibt im Prinzip zwei, die aber im Grunde ganz ähnlich sind, verwandt sind. Aber dort weltweit gibt es eben ein oder maximal eben zwei Teepflanzen, die kultiviert werden. Aber Sie kennen natürlich sehr viele unterschiedliche Teesorten. Assam, Darjeeling, First Flash, Second Flash, und so weiter und so weiter, je nachdem, wann Sie eben die Teeblätter ernten. Ja. First Flash ist ein bisschen leichter, nicht ganz so stark gefärbt. Second Flash ist etwas kräftiger. Ja. Aber das hängt einfach davon ab, wie Sie letzten Endes eben den Tee aufbereiten. Es gibt auch den grünen Tee. Der grüne Tee schmeckt im Gegensatz zur grünen Kaffeebohne. Dann gibt es den Oolong-Tee, das ist ein halbfermentierter Tee. Und dann gibt es den schwarzen Tee. Und ich darf Sie warnen, wenn Sie mal nach China gehen, man hat ja so im Laufe des Lebens, kriegt man so kleine Informationen immer, dann seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ein Teehaus gehen. Tee ist in China, und Sie kennen das auch von Japan her, die Teezeremonie in Japan, mehr oder weniger ein Parfum. Und ich bin mit meiner Frau, oder meine Frau und ich, sind dann in ein solches Teehaus gegangen und wir haben dann einen Pott mit Tee bestellt und kriegen hinter die Rechnung. Und Sie dürfen raten, ich habe 130 Dollar zahlen, oder sogar Euro zahlen müssen, für diesen Teepot. Also Tee ist in China extrem teuer, wenn Sie eben sehr ausgewählte Teesorten wählen. Tee wird teilweise fermentiert über 20 Jahre, hat kein Koffein dann mehr, ja, und ist ein oxidativer Vorgang. Wie sieht es jetzt aus mit der Gesundheit mit dem Tee? Tee unterscheidet sich grundsätzlich vom Kaffee dadurch, dass es Tannine enthält. Diese Tannine bilden mit dem Koffein im Tee einen Komplex. Und wenn Sie selbst mal Kaffee mit Tee verglichen haben, dann werden Sie merken, bei Kaffeegenuss hat man sehr schnell einen höheren Pulsschlag, Blutdruck steigt. Beim Tee geht es sehr viel langsamer. Das ist so ähnlich wie ein Medikament, Ritard nennt man das heutzutage, wo eben der Wirkstoff langsam abgegeben wird. Erstaunlicherweise machen die Briten, die an sich ja Teetrinker sind, etwas, was ich nie tun würde. Sie geben Milch dazu. Zucker trinke ich sowieso auch nicht dazu, aber sie geben Milch dazu. Und was macht die Milch? Die Milch zerstört diesen Komplex, sodass dann im Prinzip aus dem Tee ein schlechter Kaffee wird. Ja? Also insofern denken Sie daran, tun Sie bitte keine Milch zum Tee. Er verliert dann im Prinzip seine Bedeutung. Ist Tee nun gleich Kaffee? Nein. Und ich hatte schon gesagt, diese Tannine-Polyhydroxy-Verbindung, die haben eine ganz besondere Wirkung. Ja, sonst ist es so, dass die Zusammensätze im Prinzip gleich sind. Sie sehen hier, Koffein ist etwas mehr enthalten, 3-5% statt 1-2%. Aber hier sehen Sie Strukturen. Brauchen Sie nicht zu wissen, wie die aussehen. Chemische Strukturen, für mich immer wunderbar, wenn ich sowas sehe. Aber es sind Polyhydroxyverbindungen, Phenole. Und diese Verbindungen haben etwas ganz Besonderes. Erstaunlicherweise kommen sie nur im grünen Tee vor. Wenn Sie jetzt eben die Fermentation machen, das ist ein oxidativer Vorgang, dann bekommen Sie aus diesen Verbindungen einen Farbstoff, das Theaflavin, rotbraun. Aber diese Inhaltsstoffe des grünen Tees, und jetzt was ganz Positives für die grünen Teetrinker, letztes Jahr, Anfang dieses Jahr erst publiziert worden. Wir wissen alle, dass irgendwann mal Alzheimer ein Problem sein wird. Wir wissen alle, dass irgendwann mal Parkinson ein Problem sein wird. Ja? Und das Problem liegt darin, dass dort Proteine gebildet werden, filamentöse Proteine, gestreckte Proteine, die von den normalen Proteasen, Enzymen des Körpers nicht wieder abgebaut werden können. Und durch eine Wechselwirkung mit diesen Stoffen passiert jetzt Folgendes, dass aus diesen langgestreckten Proteinen kugelige Proteine entstehen, die jetzt von den Proteasen im Körper wieder abgebaut werden können. Das heißt also, es sieht so aus, als ob man mit grünem Tee zumindest hilfreich sein kann bei Parkinson und Alzheimer. Wir haben bisher, und das ist ganz wichtig, ich werde darauf noch eingehen, wichtige Aufgabe der Chemie, die Herstellung von Arzneimitteln. Wir haben bisher keine medikamentöse Behandlung von Alzheimer und Parkinson gefunden. Viele, viele Firmen arbeiten daran, aber bisher noch nicht in dem Maße erfolgreich. Ja, das ist also der Unterschied zum Tee. Ich würde sagen, ich trete jetzt auch zurück und gehe dann auf grünen Tee rüber. Früher habe ich mehr schwarzen Tee getrunken, aber wie dem auch sei. Aber wir sind immer noch beim Frühstück. Der letzte Bereich, die wunderbaren Brötchen, das wunderbare Brot, dieser herrliche Geruch. Ja? Und Deutschland ist ja wirklich weltbekannt für die ganz ausgezeichneten Backwaren, Brot. Wir haben die meisten Brotsorten, wir haben auch die meisten... Vielen Dank, das war eine wunderbare Untermalung, aber nichtsdestotrotz muss ich Sie leider bitten... gerne nachher spielen, so viel Sie wollen, aber nach meinem Vortrag. Ja? Vielen Dank für die Einlage. Klang gar nicht so schlecht. Brot. Ich wollte nur sagen, wir sind Deutschland, sind ja auch weltweit bekannt für Würstchen, aber darüber werde ich heute nicht sprechen. Vielleicht doch einmal, aber ein Straßburger Würstchen. Saucisse Straßburg, aber wie dem auch sei, jedenfalls das Brot. Und auch das Brot, das Backen des Brotes, ist wieder ein chemischer Vorgang, der so faszinierend ist, dass wir noch gar nicht richtig kennen. Das heißt also, viele von diesen Reaktionen, die auftreten dort, sind noch nicht bekannt. Und wir nehmen, wenn wir Weizenbrot behandeln oder Roggenbrot behandeln, müssen wir unterschiedliche Rezepte einsetzen. Ich werde jetzt hier ein Rezept für ein Weizenbrot kurz anschreiben. Und zwar ist es so, dass wir eben das Weizenbrot natürlich aus Weizenmehl herstellen. Und Getreidepflanzen sind schon Jahrtausende bekannt. Aber erst um 1800 ist es gelungen, eben Getreide mit Stahlwalzen so zu mahlen, dass es eben auch kostengünstig war. Vorher war eben das Brot, der Kuchen, was auch immer, eben nur ein Privileg der Reichen. Und ab 1800 war eben Mehl so billig, dass es von allen genutzt werden konnte. Die Mühle, damals noch Windkraft, heutzutage nicht mehr, aber die Mühle hat etwas heute Hochinteressantes. Die modernen Mühlen haben ein Selektionsverfahren. Und Sie sehen hier auf dem Bild, vielleicht können Sie es sehen, aber man kann es auch wieder nicht sehen, Das ist das Mutterkorn, so ein schwarzer Schlauchpilz, der sich da in der Erde breit gemacht hat. Und natürlich, dieses Mutterkorn ist extrem gefährlich. Ergotamin ist ein Alkaloid aus dem Mutterkorn, macht Gangräne, Antoniusfeuer, das heißt also, die geben Beine, die ganzen fallen ab nach einiger Zeit. Ist also wirklich schreckliche Krankheit. Und das muss man natürlich vermeiden, dass eben keinen solchen Mutterkorn in Mehl dann anschließend verbanken wird. Und wir haben also heutzutage in den Mühlen ein Verfahren, auch wieder chemisch begründet, mit Detektoren. Da werden 300.000 Körner pro Sekunde, unser Augenlicht taucht dafür nichts, pro Sekunde werden die vermessen, und zwar mit einer Farbkamera. Und so wie man farbliche Abweichungen hat, und Sie sehen das ja, dass dieses Mutterkorn richtig schwarz ist, dann wird mit einem kleinen Luftstoß dieses Korn einfach herausgestoßen. Stellen Sie sich das mal vor. Moderne Technik, ganz faszinierend. Aber Sie können davon ausgehen, dass heutzutage das Mehl wirklich sehr sauber ist und sehr gut ist, gut gemahlen ist und natürlich, wie gesagt, aber auch unterschiedliche Qualitäten hat. Und deswegen muss man im Prinzip eben auch eine kleine Hilfe geben. Und was wir machen heutzutage, das ist auch wieder eine Zufallserscheinung, man gibt eben das Mehl, Wasser und Hefe, die Grundpunkte oder Grundverbindungen, aber zusätzlich eben Ascorbinsäure und Malz und natürlich Wasser, sonst schmeckt es nicht. Und hierdurch kann man eben die unterschiedliche Qualität des Mehls ein klein wenig ausgleichen, sodass man immer mehr oder weniger dasselbe Brot bei einem Bäcker bekommen kann. Sonst wird es nicht dazugegeben. Was passiert jetzt? Es erfolgt zuerst eine aerobe Vermehrung der Hefezellen bis 50 Grad, dann 65 Grad anaerober Abbau von Maltose, Kohlendioxid, das ist das Treibgas. Auf diese Art und Weise wird letzten Endes eben der Teig so ein klein wenig auseinandergedrückt. Wasser und Alkohol, sehen Sie auch da mit Alkohol. Und ab 65 Grad erfolgt dann die Bildung der Krume. Und dann erfolgt richtig ein chemisches, na, wie soll ich sagen, Feuerwerk in diesem Brot. Wir haben dort sogenannte Aminosäuren mit einer Schwefelverbindung. Und diese Aminosäuren können dann, das sind die Klebeproteine, können dann letzten Endes Netzwerke bilden. Und auf diese Art und Weise wird das Gerüst des Brotes aufgebaut mit dem Kohlendioxid innerhalb dieses Gerüsts, das dann eben die entsprechenden kleinen Löcher in dem Brot macht. Dann kommt eine Denaturierung, dreidimensionale Netzwerk. Dann kommt die Amylase, die Alpha-Amylase, die Beta-Amylase. Die Stärke wird verkleistert. Und dann etwas ab 110 Grad, und das erfolgt nicht mehr im Inneren des Brotes, sondern außerhalb des Brotes, die Maillard-Reaktion. Das ist dieselbe Reaktion, die Sie auch beim Braten von Fleisch durchführen. Wiederum eine chemische Reaktion. Auch etwas, was wir noch nicht in allen Einzelheiten kennen. Aber es ist einfach so, dass eben Zucker mit Aminosäuren reagiert und wiederum eben braune Stoffe und viel Aromastoffen bilden. Auf diese Art und Weise kriegen wir diesen wunderbaren Geschmack und diesen wunderbaren Geruch. Ja? Also wiederum ein Verfahren, was extrem schwierig ist, aber natürlich von den entsprechenden Bäckermeistern hervorragend eben beherrscht wird. So, jetzt haben wir genug gegessen, genug getrunken, jetzt müssen wir endlich mal arbeiten. Und ich hatte gesagt, Herr Meier ist Chemiker und Frau Meier ist Ärztin. Und Sie gehen jetzt zuerst, Frau Meier, in Ihre, mit Ihren Mitarbeitern in die Sprechstunde. Und Sie hatten nicht eine ganz so große Sprechstunde wie hier heute, aber immerhin das Zimmer, Sprechstundenzimmer ist voll mit kranken Leuten, die schniefen da, die haben alle eine bakterielle Infektion, einige haben sogar eine Lungenentzündung. Ja. Aber auch da wieder Chemie. Frau Meier ist ganz glücklich, denn wir haben die Antibiotika. Und diese Antibiotika, die erstmalig dann so in der Mitte des Krieges, letzten Krieges, eben entwickelt worden sind von Fleming, sehen Sie hier, aber es sind sehr viele andere auch noch daran beteiligt gewesen, die haben eben die Möglichkeit, sehr selektiv in den Stoffwechsel, im Allgemeinen eben in die Bildung der entsprechenden Außenstrahle von Bakterien einzugreifen. Und Sie sehen hier so einen Schimmelpilz. Dort ist ein Schimmelpilz nützlich, aber ich darf Sie warnen, nicht jeder Schimmelpilz ist nützlich. Ich würde in jedem Fall vermeiden, dass Sie Schimmelpilze eben oder verschimmeltes Brot essen, dass Sie verschimmelte Nüsse essen, denn dort haben wir auch einen Schimmelpilz, aber dieser Schimmelpilz produziert dann nicht ein Antibiotikum, sondern der produziert dann Aflatoxine, Und Aflatoxine sind extrem lebertoxisch, das heißt, Sie kriegen sehr schnell dann einen Leberkrebs. Etwa 50 Milligramm reichen aus, einmalige Dosis, um das zu machen. Also bitte schneiden Sie auch nicht irgendwas heraus, sondern werfen Sie eben alles weg, wenn irgendetwas verschimmelt ist. Ja. Das ist so die Struktur, jetzt sieht man es, es wird etwas dunkler, eines solchen Penicillins G, das von diesem Penicillinstamm produziert wird. Und da ist es auch wiederum, dass die Chemie sehr viel damit gemacht hat. Das Problem ist, dass solche Stoffe natürlich im Allgemeinen oral aufgenommen werden sollen, per Hus, und dann natürlich im Darm und im Magen teilweise zerstört werden. Und diese kleine Struktur, die wir haben, wir nennen das ein Beta-Lactam, wird dann geöffnet. Auch viele Bakterien sind resistent, weil sie in der Lage sind, eben diese Struktur zu öffnen. Aber man kann durch Veränderung dieses Naturstoffes dann durch andere Reste eben eine solche Verbindung sehr viel stabiler machen. Wenn aber jemand sagt heutzutage, und manchmal habe ich das von Politikern gehört, wir haben inzwischen genügend Arzneimittel, wir brauchen keine mehr, dann kann ich nur sagen, ist das eine mehr. Denn die Bakterien sind auch nicht dumm. Vielleicht nicht in unserem Sinne intelligent, aber sie adaptieren und werden dann resistent gegen die vorhandenen Antibiotika. Das heißt, wir müssen immer wieder neue Antibiotika entwickeln, um letzten Endes dieser Resistenz Herr zu werden. Und Sie werden manchmal über Arzneimittel, über die Kosten auch ein bisschen geschimpft haben, kann ich auch verstehen. Sie dürfen aber einzig vergessen, die Entwicklung eines neuen Arzneimittels heutzutage kostet etwas 1 Milliarde Euro. Ja. Also es ist viel Geld, was man dort hineinsteckt, und dieses Geld muss natürlich erst verdient werden. Und dieses Geld wird nicht vom Staat gezahlt, sondern von den Firmen. Und viele Firmen sind auf diese Art und Weise auch schon pleite gegangen, die dann eben nichts mehr hatten, was sie auf den Markt bringen konnten. Und die Anforderungen heutzutage an Arzneimittel sind sehr, sehr groß, werden immer größer, weil wir natürlich darauf achten müssen, dass Arzneimittel eben nicht toxisch sind und auch gerade in diesem Fall eben bei längerem Gebrauch eben keine Nebenwirkung haben. Die meisten Menschen so ab 60 nehmen 8 Tabletten pro Tag. Ich kann nur sagen, ich nehme keine einzige Tablette, obwohl ich Chemiker bin. Ich bin nicht gegen Tabletten, ganz und gar nicht. Wenn Sie eine Krankheit haben, dann sollten Sie auch Tabletten nehmen, aber Sie sollten es bitte nicht übertreiben. Sie sollten also sehen, dass Sie möglichst wenig Tabletten nehmen, denn ich als Chemiker kann es beurteilen, ich kann Ihnen sagen, jede Tablette hat irgendwelche Nebenwirkungen, vielleicht nicht sofort, aber auf die Dauer haben Sie eben Nebenwirkungen. Und wenn Sie es vermeiden können, dann sollten Sie es nicht tun. Wenn Sie aber eben Arzneimittel brauchen, sollten Sie diese natürlich auch nehmen. So, was macht denn Herr Meier? Gucken wir uns mal an, was Herr Meier macht. Herr Meier beschäftigt sich mit Polymeren. Er ist Chemiker und das ist zum Beispiel so eine Weste, eine Kevlar-Weste. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Das ist ein neuer Kunststoff, der ungefähr 1965 entwickelt worden ist. Ich muss eben gerade mal sehen, ich habe mir sogar die Dame aufgeschrieben, Frau Kwolek war das, bei DuPont hat das entwickelt. Und diese Weste ist bei den meisten mehr bekannt als die Schutzweste, die heutzutage Polizisten oder sonst welche Leute tragen. Denn mit einer solchen Weste können sie sogar einen Pistolenschuss aushalten, ohne dass etwas passiert. Ja. Das heißt also, wir haben hier eine unwahrscheinliche Zähigkeit eines solchen Kunststoffes. Und deswegen wird es auch in anderen Bereichen genutzt. Zum Beispiel beim A380 ist ebenfalls Kevlar verbaut worden. Also solche Kunststoffe, Herr Buback wird darüber nochmal intensiv sprechen, werden in vielen Bereichen genutzt. Ich habe Ihnen auch die Struktur des Kevlars mitgebracht. Wir haben dort solche ähnliche Strukturen, wie wir sie auch bei Seide haben oder wie sie auch bei Wolle haben, solche Amidstrukturen. Aber hier haben wir eben aromatische Dicarbonsäuren und aromatische Diamine, die direkt miteinander verknüpft sind. Aber Herr Meier beschäftigt sich auch noch mit anderen Kunststoffen. Und zwar mit der Spinnenseide. Auch wieder etwas ganz Neues. Wird gerade eben genutzt, auch in der Medizin, für Ersatz von Nervenleitungen. Aber die Spinnenseide hat etwas ganz Fantastisches. Wenn Sie verschiedene Spinnen anschauen, dann haben Sie ungefähr 7 verschiedene Fäden für unterschiedliche Aufgaben. Aber der wichtigste, der Fangfaden, der hat eben eine Stabilität, eine Dehn- und Reißfestigkeit. Schön. Ist hier alles automatisch. Fantastisch. Musik wird automatisch gespielt. Frau Schatter, können Sie mal gucken, wo der Schalter ist. eine Reißfestigkeit, die die Reißfestigkeit von Stahl weit, weit übersteigt. Ja. Und Sie sehen, auf diese Art und Weise hat eben die Natur wieder etwas hervorgebracht, das letzten Endes eben vom Menschen jetzt wieder kopiert wird. Entweder benutzen wir die Spinnenfäden selber, aber das wird meist dann nicht so sein, sondern was wir tun werden, ist, dass wir dann eben die Struktur aufklären. Das können wir heutzutage durch Spektroskopie, Röntgenstrukturanalytik, ja, und auf diese Art und Weise wissen wir, wie eben so ein Protein aufgebaut ist, und dann werden wir dieses Protein nachahmen. Manchmal ist es dann noch teurer, aber immerhin werden wir es nachahmen und versuchen, so etwas dann wieder herzustellen. Ja. Und Herr Meier hat noch andere Polymer auf Lager. Die meisten von Ihnen fahren ein Auto. Die meisten von Ihnen haben sich vielleicht gewundert oder auch nicht gewundert, dass so wenig Nieten mehr drin sind und dass auch sonst eben das Auto immer so schön glatt ist. Wenn Sie nochmal anschauen, der Lokhalle, ja, wie früher gebaut worden ist, da wurden also jede auf einen Quadratzentimeter 3-4 Nieten untergebracht, ja, um so ein riesiges Gebäude herzustellen. Beim Auto wird das fast gar nicht mehr gemacht. Es wird nicht mehr geschweißt und nicht mehr genietet, natürlich zum Teil auch noch, aber heutzutage verklebt man die Metalle miteinander. Das hat am Anfang große Schwierigkeiten gemacht, denn man muss es ja sehen, die Verklebung darf ja bei einem Crash nicht aufgehen. Beim Autofahren normalerweise war sie stabil, aber wenn Sie dann eben einen Unfall machten, dann muss die Faltung des Metalls so erfolgen, dass die Klebung eben erhalten bleibt. Denn durch die Faltung wird die kinetische Energie, das heißt die Aufprallenergie, aufgenommen, und wenn das eben ganz auseinanderfliegt, dann haben Sie im Prinzip keinen Effekt mehr. Und wir haben jetzt die Generation, die dritte Generation solcher Klebstoffe, sind Epoxyharze, die jetzt vermischt sind mit Polyurethanen, und auf diese Art und Weise ist man jetzt in der Lage, eine Verklebung durchzuführen. Und Sie sehen das hier bei diesem Crash-Test, wo eben die Auffaltung vorne der Haube erfolgt ist, ohne dass die Klebung aufgeht, sodass das Fahrzeug als Ganzes erhalten bleibt. Auch das macht Herr Meier. Ja, aber jetzt hat er Hunger. Ich hoffe, Sie sind auch nicht schon so weit. Jetzt gibt es Mittagessen. Die Kinder sind in der Schule, und zwar in der Ganztagsschule, werden dort verköstigt. Herr Meier und Frau Meier haben wenig Zeit. Was machen Sie? Sie kaufen industriell hergestellte Nahrungsmittel, packen die in die Mikrowelle und kriegen dann ein anständiges Essen. Aber jedes Mal, wenn Frau Meier so als Ärztin so eine Packung aufmacht und die Packung umdreht, dann ist sie immer wieder ganz erbost. Da stehen dann irgendwelche Namen, E189, E260, E315. Und sie sagt, was ist denn das bloß? Sie kennt E10, das kennen Sie auch alle. Da lacht Herr Meier als Chemiker sowieso nur drüber. Ob Sie nun 5% Ethanol oder 10% Ethanol im Benzin haben, ist völlig gleich. Ich meine, es gibt sicher Spezialautos, die das nicht ganz vertragen, aber die kennt man. Aber ansonsten spielt das überhaupt keine Rolle. Und Ethanol ist weniger toxisch als normaler Petroliter. Insofern von der Warte aus gesehen nur ein Vorteil. Allerdings, und das kann ich hier auch ganz offen sagen, ist ein kleiner Betrug dabei. Denn Ethanol hat wenig Energie pro Liter als normaler Petroliter, als normales Benzin. Der Preis ist gleich geblieben. Es wäre so einfach gewesen, den Preis etwas zu senken. Ich würde Ihnen garantieren, alle hätten sie E10 gekauft und hätten sich darum gestört, dass es E10 ist und nicht E5. Ja? Und das muss ich auch anmahnen, und das wird auch hoffentlich kommen, dass der Preis für das E10 heruntergesenkt wird, weil es eben nachwachsende Rohstoffe, Ethanol ist ein Nachwachsender, der dort eingesetzt wird und auch eben etwas weniger Energie mit sich bringt. Frau Meier kennt auch noch E605. Kennen Sie auch an? Ja. Ein Cholinesterase-Hemmstoff, verwandt mit dem Sarin, Tabun, Soman, Kampfstoffe, die glücklicherweise, und das ist eben die negative Seite der Chemie, nie eingesetzt worden sind. Ja. Aber die anderen E's, die kannte sie eben nicht. Und ich meine, es ist auch wirklich verwirrend für die Menschheit, solche E's dann eben auch unterzubringen. E steht einfach für Europa. Und diese anderen Nummern stehen dann eben für irgendwelche Nahrungsmittelzusatzstoffe. Die werden genau geprüft an Tieren. Meistens fängt man an eben mit Ratten und Mäusen. Und man hat dann noch einen Sicherheitsfaktor eingebaut. Das heißt, die ungiftige Dosis ist nochmal mit einem Faktor 1000 mal genommen worden. Auf diese Art und Weise können Sie ganz sicher sein, dass diese Verbindungen, die eben dazugegeben werden, nicht toxisch sind. Und es gibt auch, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben, und das habe ich sicher nicht auswendig gelernt, E971, E948, E290. Was ist das? Nee, das ist Luft. Aber Luft, Silber ist auch ganz ähnlich, ja, und Gold ist auch mit einem E-Satz. Also Sie sehen, dass auf diese Art und Weise eben auch die Luft als Nahrungsmittelzusatzstoff dann ist in der Verschweißung gewesen. Man kann auch Stickstoff als Nahrungsmittelzusatzstoff nehmen, ja, um einfach die Nahrungsmittel eben vor Oxidation zu schützen. Das sind solche Stoffe. Glücklicherweise ist die Nahrungsmittelindustrie dazu übergegangen, jetzt die Namen raufzuschreiben, ja, sodass man nicht mehr ganz verwirrt wird. Aber diese Idee mit dem E, muss ich sagen, war eine schlechte Idee. Ja, Mittagessen. Was gibt es noch? Diese Zusatzstoffe, die sind an sich sehr interessant. Und vielleicht haben wir sogar ein Bild von einem hübschen Campari. Ja. Und vielleicht ist einigen von Ihnen aufgefallen, es gibt ja Campari-Experten, dass 2006 der Farbstoff oder die Farbe sich etwas geändert hat. Und da hat man eben einen anderen Farbstoff zugegeben. Früher war das eben ein Farbstoff von einer amerikanischen Schildlaus, die übrigens der einzige Zusatzstoff, der letzten Endes von Tieren stammt. Die anderen stammen alle entweder synthetisch oder von Pflanzen. Und dann hat man irgendwann gesagt, das will man nicht mehr, obwohl dieser Farbstoff immer noch benutzt wird, zum Beispiel zum Färben von solchen schönen Lutschbonbons oder vom Färben von zum Beispiel eben Marmelade. Und jetzt hat man das Tartrazin, das Azorubin, Tartrazin E102, Azorubin E120, sagt mir überhaupt nichts, und Brillantblau E133 dazugegeben. Und das ist jetzt der Campari-Farbstoff. Ja. Und Sie werden sich natürlich fragen, Herr Tietze, sind das synthetische Farbstoffe? Und ich werde sagen, ja, das sind synthetische Farbstoffe. Dann werden Sie mich weiter fragen, warum nimmt man denn nicht natürliche Farbstoffe? Die Natur hat doch so wunderschöne Farbstoffe überall. Und das tut man teilweise auch. Das Cantharaxanthin zum Beispiel ist ein natürlicher Farbstoff, nur dass dieser Farbstoff der am schlechtesten verträglichste Farbstoff ist oder verträgliche Farbstoff ist, der eingesetzt wird. Also Natur heißt nicht immer wunderbar, alles schön, alles untoxisch. Die Natur kann eben genauso Toxine herstellen wie der Mensch. Und das schlimmste Toxin, was wir kennen, das zum Beispiel bei vergorenen Erbsen häufig auftritt, ist das Botulinustoxin. Wir sehen das hier, ein Protein aus über 160 Aminosäuren, Molekulargewicht etwa um die 160 Kilodalton. Ja, das hat eine LD50. Man hat das glücklicherweise nicht an Menschen gemessen, logischerweise, sondern an Tieren. Man misst natürlich die Toxizität solcher Verbindungen. Und die LD50 besagt, dass eben bei dieser Dosis 50% der Tiere gestorben sind. Und wir sind hier im Bereich von 30 Pikogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sagt Ihnen auch nichts. Aber vergleichen wir das mal mit dem Kaliumcyanid. Ja, da haben wir eine LD50 von 0,003 Gramm. Das sind 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, das Kaliumcyanid, was wir alle als extrem toxische Verbindung kennen, leider auch häufig im Selbstmord eingesetzt, ist nicht gut, sehr unangenehm, der Tod, sage ich Ihnen nur, dass wir 300 Millionen Mal toxischere Verbindung haben. Das Botulinumtoxin ist also ungefähr 300 Millionen Mal toxischer als das Kaliumcyanid. Ja, ich will gerade mal auf die Uhr schauen. Oh ja. Oh ja, dann machen wir schnell Schluss mit der Entspannung. Das muss ja auch sein. Ja. Und was gehört zur guten Entspannung dazu? Es gehört natürlich eben ein guter Wein dazu. Sie sehen hier einen herrlichen Rotwein. Es gibt 4 Kriterien für den Rotwein. Das ist zum einen die Farbe, dann der Geruch, man nennt es die Nase, dann der Körper, das heißt, wie kräftig eben dieser Wein wirkt auf die Gaumenpapillen, letztendlich auf die Geruchsnerven und Geschmacksnerven und natürlich dann der Abgang. Das heißt, wie lange so ein Wein eben noch schmeckbar ist. Und natürlich, alles muss gut sein. Der Geruch muss gut sein, die Nase, die Farbe muss gut sein und natürlich entsprechend auch der Körper und der Abgang. Und ich will Ihnen nicht vieles erzählen über die Gärung. Das wissen die meisten von Ihnen schon, das ist alter Hut. Das heißt einfach, dass die Glucose in dem Traubensaft vergoren wird. Auch hier über 800 verschiedene Aromastoffe. Und dabei entsteht dann CO2 und Ethanol. Und das Ethanol lieben wir natürlich, weil es uns etwas heiterer macht. Aber ich möchte Ihnen einfach zwei Dinge erzählen. Und das sehen Sie hier, das Resveratrol. Das ist wiederum ein Polyphenol, die sogenannte Wunderdroge. Und wird natürlich von den Leuten, die Wein einbauen, insbesondere die Wein verkaufen, immer wieder dargestellt, das sei das ewige Leben. Und ich muss Ihnen gestehen, die haben da gar nicht mal so Unrecht. Die letzten Arbeiten aus dem vorletzten Jahr sagen, dass eben tatsächlich durch Resveratrol eine Lebensverlängerung erfolgt. Allerdings mit der Einschränkung, sie haben fette Mäuse genommen. Und diese fette Mäuse leben sehr viel länger als die normalen fetten Mäuse, aber die schlanken Mäuse leben noch länger. Also, es scheint aber so zu sein, dass es doch einen gewissen Effekt hat. Man hat auch das biochemisch nachweisen können, wie das funktioniert. Aber jedenfalls ist so, dass an der Story Resveratrol etwas dran ist, dass also ein Glas Rotwein am Abend nicht so schlecht ist. Weißwein hat das Resveratrol nicht, weil das eben aus der Haut der Trauben kommt, die mitvergoren werden beim Rotwein und nicht beim Weißwein. Das Zweite, auch aus dem letzten Jahr, will ich Ihnen auch noch erzählen. Ich glaube, sogar vielleicht aus diesem Jahr. Nur eine Struktur, für den Chemiker wieder wunderbar, die rote Farbe. Man hat früher immer gesagt, dass eben diese rote Farbe entsteht, wenn man eben den Wein, und das tut man ja bei Rotwein, in Eichenfässern aufbewahrt. Der muss mindestens ein Jahr in Eichenfässern aufbewahrt werden. Und da hat man gesagt, wenn man das vergleicht mit Wein, Rotwein in Stahlkesseln, dann ist die Farbe im Wein aus den Eichenfässern viel besser. Und die Erklärung ganz schnell war natürlich, es gibt viele Erklärungen, die falsch sind, glücklicherweise. Die Chemiker haben dann was zu tun, das wieder aus dem Weg zu räumen. Die Erklärung war, dass Sauerstoff durch die Eichenplanken dann hindurch diffundiert und dieser Sauerstoff dann chemisch eine Veränderung macht. Nach meinem Dafürhalten macht Sauerstoff meist das Gegenteil, es zerstört die Farbe, aber in diesem Fall hat man gesagt, die Farbe wird vertieft, aber das war falsch. Und jetzt hat man eben festgestellt, dass Inhaltsstoffe des Weins, des Önin zum Beispiel, und Inhaltsstoffe der Eiche, das Vescalagin, eine elektrophile aromatische Substitution, eine Reaktion miteinander machen, eine chemische Reaktion im Eichenfass. Und wir haben dann einen neuen Farbstoff, der hier dargestellt ist, der letzten Endes jetzt eben eine sogenannte Batochrome, also eine Tiefverschiebung hat, also im Grunde ein langwelliges Absorptionsmaximum hat und dadurch eine viel tiefere Farbe, also ein wunderschönes Bordeaux-Rot zeigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Ende meines Ausflugs in die Chemie. Aber gestatten Sie mir, damit Sie mich auch ein klein wenig kennenlernen als Wissenschaftler, nicht nur als jemand, der Ihnen hier was erzählt über die Chemie im Alltag, als Wissenschaftler. Und Herr Ackermann hat es schon kurz erwähnt, wir entwickeln Synthesemethoden, die Domino-Reaktionen, mit denen man aus einfachen Vorstufen komplexe Verbindungen aufbauen kann. Und der Vorteil ist, dass dieses Verfahren eben ökologisch sehr vorteilhaft ist, weil wir ressourcenschonend arbeiten, weil wir viel weniger Abfall produzieren, aber eben auch ökonomisch vorteilhaft ist, auch für die Industrie eben vorteilhaft ist. Und deswegen werden diese Verfahren auch in der Industrie und auch natürlich an den Universitäten eingesetzt. Und zum Schluss noch ein Bild über unseren Ansatz zur gezielten Behandlung von Krebs. Ich sage, das sind wissenschaftliche Studien. Es ist noch nicht so weit, dass wir irgendwie in der Klinik gewesen sind. Wenn wir hier Erfolg haben werden, dann dauert es noch eine gewisse Zeit, aber die Ansätze sind bemerkenswert. Und zwar ist es so, dass wir eben sogenannte Oberflächenantigene an Krebszellen ausnutzen. Das heißt, die Krebszellen haben an der Oberfläche andere Strukturen als die Normalzellen und wir können gegen diese Strukturen sogenannte Antikörper bilden. Und wir haben dann diese Antikörper mit einem Enzym verbunden. Sie sehen hier dieses Bild, wo der Antikörper mit dem Enzym auf so einer Krebszelle sich befindet, dann haben wir Products entwickelt, die jetzt gespalten werden durch dieses Enzym. Ein Product ist eine Verbindung, die per se untoxisch ist, aber dann durch chemische Maßnahmen, hier durch eine enzymatische Maßnahme, eben eine toxische Verbindung bildet. Und die toxische Verbindung kann dann eben die Krebszellen zerstören. Und der Vorteil ist, dass diese toxische Verbindung nur im Krebsgewebe gebildet wird, sodass also das Normalgewebe in diesem Fall nicht oder nur in geringem Maße tangiert wird. Das ist unser Ansatz. Wir haben Toxine aufgebaut, die im Bereich vom femtomolaren Bereich liegen und unterschiedliche Toxizität in der Millionenhöhe. Meine Damen und Herren, das wäre das Ende meines Vortrags. Ich darf noch einmal kurz zusammenfassen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, auch wenn die Dias nicht immer sichtbar waren, aber vielleicht hat die Sprache ausgereicht, sie zu überzeugen, dass eben die Chemie im Alltag, aber nicht nur im Alltag, sondern generell für uns Menschen eine extrem große Rolle spielt. Einmal sind wir selbst chemische Produkte, aber zum anderen haben wir natürlich auch eine chemische Industrie, die einzige wissenschaftliche Institution quasi, die eine Industrie aufgebaut hat, die chemische Industrie. Und wir sind in der Lage, eben viele Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen. Wir sind in der Lage, viele Dinge zu machen, die wir im täglichen Leben benötigen, aber die auch generell, wenn wir die Fragen, und Herr Ackermann hat es auch schon angesprochen, nach Ernährung betrachten, Insektizide, Fungizide, Bakterizide, wenn wir die Fragen nach Energie betrachten, auch darüber werden wir einen Vortrag hören, neue Materialien, Energieleitung, alles das kann nur von der Chemie gemacht werden und alle anderen Dinge, die eben uns auch tangieren, Parfums zum Beispiel oder Waschmittel oder wie auch immer, auch das ist alles Chemie. Und ich hoffe, Ihnen ist klar geworden, dass die Chemie sehr wichtig ist. Wir müssen darauf achten, dass wir die Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Wir müssen auf die Bevölkerung zugehen, auf die Menschen zugehen, dass sie verstehen, was wir tun. Aber ich kann Ihnen versichern, wir tun alles, dass die Chemie nützlich ist, aber nicht schädlich ist. Und das ist das Ende meines Vortrags. Und ich darf Ihnen nochmal sehr herzlich danken für Ihr zahlreiches Erscheinen.
Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität hörten Sie den Göttinger Chemiker Dr. Lutz F. Tietze. In der kommenden Woche senden wir an gleicher Stelle den Mitschnitt der Vorlesung von Dr. Hartmut Latsch. Er kommt ebenfalls aus Göttingen. Die Vorlesung trägt den Titel Fliegenpilze, Satanspilz und Hexenröhrling – die magische Welt der Pilze.